Wir sind heute zu Gast bei Silbernetz e.V., ist das richtig, eingetragener Verein. Und zu Gast ist heute
Elke Schilling.
Elke Schilling.
Die Gründerin von Silbernetz.
Die Gründerin, genau. Wie lange gibt es schon Silbernetz?
Das ist jetzt so mehrschichtig. Also die Idee vom Silbernetz gibt es seit Anfang 2014. Die Vereinsgründung erfolgte 2016. Und das eigentliche Angebot Silbernetz gibt es seit dem 24. September 2018.
Ein Jahr jetzt ungefähr.
Ja, ein Vierteljahr jetzt.
Was genau macht Silbernetz?
Wir machen ein dreistufiges Angebot für ältere Menschen mit Einsamkeitsgefühlen. Zunächst mal nur in Berlin. Wo dreistufig heißt, dass die erste Stufe ist unser Silbertelefon. Das ist ein soziales Callcenter mit festangestellten Mitarbeitern, wo man 14 Stunden lang täglich anrufen kann unter der 0800 74 80 90, um einfach mal jemanden zum Reden zu finden. Das ist das, was den meisten alleinlebenden alten Menschen fehlt, ein Gegenüber, wo sie ihren Alltag bekakeln können. Oder auch das, was sich sonst noch drückt über diesen Alltag hinaus. Das ist die erste Stufe. Die zweite Stufe sind unsere Silbernetz-Freunde. Wenn also so ein alter Mensch sagt, na, ist ja nett, dass ich bei Ihnen anrufen kann, aber ich hätte es doch gerne ein bisschen persönlicher, dann können wir ihm in Silbernetz-Freundschaft offerieren. Das sind Ehrenamtliche, die einmal in der Woche ihren alten Menschen für ein persönliches Gespräch anrufen. Das gibt so ein bisschen Struktur in so eine Woche, weil mittwochs um 3 ruft mein Silbernetz-Freund an oder andere. Und dann ein persönliches Gespräch führen. Und in diesem persönlichen Gespräch kann man noch viel mehr erzählen als hier an dieser Hotline, wo wir versuchen, Redezeiten zu begrenzen, damit viele anrufen können. Die Silbernetz-Freundschaft ist in der Redezeit nicht begrenzt. Wir sagen zwar eine Stunde pro Woche, aber wenn die anderthalb Stunden oder zwei Stunden telefonieren, interessiert uns das auch nicht. So wie der Bedarf ist und wie beide können und wollen. Und bei diesen persönlichen Gesprächen in der Silbernetz-Freundschaft gibt es dann noch zusätzlich die Möglichkeit, dem alten Menschen zu sagen, okay, wenn du mal wieder rausgehen willst, bei dir um die Ecke gibt es Begleitservice, Besuchsdienst oder was weiß ich, eine Begegnungsstätte, wo du auch selber was unternehmen kannst und andere Leute suchen kannst für ein gleiches Interesse. Ist nur eben hingehen und den Anlauf nehmen. Und der Silbernetz-Freund kann dann beim nächsten Mal nachfragen, und hast du es versucht? Und das erzeugt dann auch möglicherweise so einen leisen sozialen Druck, sich wieder hinauszubegeben und die Ermutigung und Bestätigung in der Kommunikation darüber. Wir haben Silbernetz alte Menschen, die jetzt nach einem Jahr gesagt haben, okay, Silbernetz-Freundschaft brauche ich nicht mehr, ich bewerbe mich jetzt selber als Silbernetz-Freund.
Wollte ich gerade fragen, das sind die Freunde, sind das Ehrenamtliche, die für alte Menschen da sind?
Ja, unsere Silbernetz-Freunde sind zwischen 20 und 87, der Älteste ist wirklich 87, die eben, wie gesagt, einmal in der Woche ihren alten Menschen anrufen und die wir dafür ausbilden. Aber auch die alten Menschen, die angerufen werden, können darüber möglicherweise auch so aktiviert werden wieder, dass sie entweder rausgehen und sagen, wisst ihr was, ich bin jetzt so oft unterwegs, ich brauche keinen Silbernetz-Freund mehr, haben wir auch schon gehabt, oder eben, dass sie sagen, ey, das hat mir so gut getan, es war so sinnvoll, eigentlich möchte ich das jetzt selber machen. Und dann bewerben sie sich als nächstes als Silbernetz-Freunde und dann geht's den üblichen Gang. Das ist so, das sind so die Momente, wo ich denke, ja.
Jetzt hat es funktioniert, ne?
Ja, genau das.
Ab wann kann ich denn hier anrufen für die erste Stufe? Sie haben gesagt, Sie ältere
können,
Menschen.
Sie können zwischen 8 und 22 Uhr normalerweise anrufen.
Welchem Alter?
Wir fragen nicht nach dem Alter.
Ah, okay.
So, also ja, wir machen so ein bisschen aus den Gesprächen heraus eine Statistik. Also wir fragen in der Regel nicht direkt nach, sondern wir kriegen es im Gespräch mit oder manchmal ergibt sich, dass man, wie alt sind Sie eigentlich? So. Und wenn wir mitkriegen, da ist jemand halt noch voll im Berufsleben, dann versuchen wir schon, die Gespräche einzukürzen. Weil unsere Zielgruppe sind die Alten. Aber wir sagen nicht Schluss aus, sie gehören nicht zur Zielgruppe. Punkt. Gibt's nicht. Weil es gibt den Bedarf, Einsamkeit aufzulösen und zu besprechen in allen Altersgruppen.
Genau, das hat mich ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Ich bin auf Sie aufmerksam geworden durch diese Plakataktion, die ja gerade überall, die Plakate, die überall zu sehen sind. Und dann dachte ich so, Ü60... Und also in meiner Erfahrung ist Einsamkeit ein Thema in der Gesellschaft, das immer präsenter eigentlich wird, aber nicht nur im Alter, sondern sich so durch alle Altersgruppen zieht. Und dann dachte ich so ein bisschen, wenn wir hier sind, muss ich Sie auf jeden Fall fragen, warum Sie da diese Grenze gezogen haben. Ist das wegen den Mitteln, die Sie zur Unterstützung bekommen? Oder
Das ist schon in der Zielgruppe begründet, weil jüngere Menschen, ich sage es mal ganz brutal, die haben Tag für Tag ihre Zwangskontakte. durch den Job, durch die Ausbildung, durch ich weiß nicht was noch alles. Also die haben Möglichkeiten, die alte Menschen, die in ihrer Wohnung in die Einsamkeit gefallen sind, nicht mehr haben. Das heißt, für mich als alten Menschen, wenn mein Partner gestorben ist, wenn meine Freunde weggezogen sind, wenn meine Kinder nicht mehr da sind, bedarf es einer besonderen Anstrengung, wieder rauszukommen und wieder mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Und an der Stelle unterstützen wir. Das brauchen jüngere Menschen eigentlich nicht. Weil sie haben all diese Kontakte. Sie müssen sie nur nutzen. Und dann gibt es natürlich persönliche Barrieren, das nicht zu nutzen. Aber ich denke, das ist dann auch eher ja, Sache von Therapeuten oder Menschen des gleichen Alters, um dort weiterzuhelfen.
Dann sind die Zielgruppen wahrscheinlich zu unterschiedlich dann. Ne? Also ist ja gerade so 20 bis, weiß ich nicht, 29-Jährige ist immer mehr ein Thema, dass auch die einsam sind. Aber
gibt an den Universitäten gibt solche Helfetelefone.
Genau, ja? Aber es ist wahrscheinlich wirklich, wie Sie schon sagen, andere Zielgruppe und ja. anderer Bedarf, den die Menschen haben. Ne?
Ja.
Ist vielleicht der
und andere Möglichkeiten.
Dieser Austausch reicht dann vielleicht nicht. Oder die können halt die Social Media benutzen oder sowas, vielleicht ältere Menschen nicht machen. Ne?
Eher nicht. Ich will es nicht ausschließen, es gibt Alte, die wirklich wunderbar unterwegs sind im Internet, aber es gibt welche, die sagen, ich weiß nicht, was ich da alles kaputt mache, ich fasse das lieber gar nicht erst an.
Das glaube ich, kenne ich.
Was passiert genau, wenn man ihre Nummer wählt?
Dann meldet sich eine Kollegin oder ein Kollege und sagt, also der Kollege, nicht der hier, sondern der andere sagt, schönen guten Tag, Sie sprechen mit Herrn Krüger, das ist das Silbertelefon, worüber möchten Sie mit mir reden? So. Oder einfach nur, schönen guten Tag, hier ist das Silbertelefon, Sie sprechen mit. Und dann legt man eine Pause ein und dann kommt schon was, was kommen soll. Mhm. Und das ist dann sehr unterschiedlich. Also viele sagen, ich habe die letzten 24 Stunden mit keiner Menschenseele geredet, schön, dass Sie da sind. Ich weiß eigentlich auch gar nicht so genau, worüber ich jetzt reden soll, aber es ist gut, dass Sie da sind. Mhm. So, und dann man findet sich ins Gespräch rein. Und es gibt welche, die haben wirklich so einen Druck, die reden ohne Punkt und Komma. Minutenlang. Und dann muss man wirklich, an irgendeiner Stelle muss man dann selber mal ganz tief Luft holen, möglicherweise nach, okay, wollen wir jetzt miteinander reden oder reicht es Ihnen, wenn Sie sich ausschütten können?
Sie haben vorher gesagt, Sie sind auch, also Sie sind die Gründerin von Silbernetz, Sie organisieren Silbernetz, aber Sie sind ab und zu auch noch am Telefon.
Also ich organisiere das Silbernetz nicht alleine. Wir sind hier inzwischen 21 Menschen, die dafür arbeiten, bezahlt arbeiten. Ich nicht, ich mache es ehrenamtlich. Und deswegen kann ich mich dann auch gelegentlich ans Telefon setzen.
Gibt es irgendwie Geschichten oder Telefonate, die einem dann länger im Gedächtnis bleiben oder wo man denkt, das war jetzt irgendwie ein besonderes Telefonat oder daran?
Das erste Gespräch bleibt lebenslang.
Wie war das
denn? Wir haben 2017, wie gesagt, in einem Akt der Verzweiflung, weil unsere Existenz da auf der Kippe, haben wir unser erstes Feiertagstelefon gemacht. Damals mit 16 Ehrenamtlichen in einem klitzekleinen Büro mit zwei ganz normalen Telefonen, auf die wir allerdings die 0800-Nummer haben draufschalten lassen. Und dann haben wir von Heiligabend 12 Uhr mittags bis zum 1.1. 12 Uhr mittags mit 16 Ehrenamtlichen rund um die Uhr am Telefon gesessen. Und natürlich war ich bei den Ersten dabei. Ne? Klar. Und das erste Gespräch konnte ich auch selber annehmen. Dann hatte ich eine alte Dame dran, die sagte, wissen Sie was, ich habe jetzt hier seit 10 Minuten vor diesem Telefon gesessen und gewartet, dass es 12 ist, damit ich Sie als Erste kriege. Hat geklappt. Und 3 Tage später hatten wir nachts um 10, das war nicht ich, das war eine Kollegin, einen alten Herrn am Telefon, der sagte, wissen Sie was, ich bin jetzt hier 2 Kilometer durch die Nacht getigert zur nächsten Telefonzelle. Sie wissen, wie selten die in Berlin inzwischen sind, ja. Aber über Handy kann ich Sie ja nicht erreichen. Sie haben ja nur Festnetz. Okay, dann haben wir Handy freigeschaltet. Nachdem, weil das kann man keinem alten Menschen zumuten. Es war uns nicht bewusst, dass es inzwischen so viele alte Menschen gibt, die auch nur noch Handy haben. Aber eigentlich ist es klar, Handy ist inzwischen viel billiger als Festnetz. Ne?
Also meinen Sie, wie groß ist die Überwindung der Leute, bei Ihnen anzurufen? Also
sehr unterschiedlich. Es gibt Leute, die haben null Hemmung, 100% unserer Zeit für sich fressen zu wollen. Ja. Da müssen wir ganz energisch Grenzen setzen, weil wir möchten für viele da sein und also wenn wir das, was wir an Telefonkosten bezahlen, ausgeben für 10 Leute, können wir das keinem Spender gegenüber nicht rechtfertigen, also Grenzen setzen. Und es gibt Menschen, die sagen, wissen Sie was, ich habe jetzt seit 6 Wochen den Zettel mit Ihrer Rufnummer hier liegen. Ich habe mich bisher immer nicht getraut anzurufen, weil eigentlich habe ich ja gar nichts. Aber nur, dass eben keiner da ist, der mir zuhört. So, das ist so die Spanne.
Ist dann auch ein bisschen das Thema, dass man sich eingesteht, tatsächlich, man ist tatsächlich einsam?
Selten. Eher selten. Es ist nach wie vor ein Tabuthema. So, und sie sagen also wir eher, dass ich habe die letzten so und so viele Stunden oder Tage eigentlich nur den Fernseher gehört und keine Menschenstimme.
Was macht das mit Leuten?
Ich denke, es bringt sie zu verschwinden, weil wir leben im Spiegel der anderen. Wenn mir jemand gegenüber sitzt, mich anschaut, mir zuhört, mit mir in Resonanz geht, dann bin ich präsent. Dann fühle ich mich in dieser Resonanz. Wenn ich alleine zu Hause sitze und nur diese Glotze mich voll labert, dann werde ich immer weniger. Wir sind Gruppenlebewesen und ohne die Gruppe gehen die meisten von uns jämmerlich ein. Nicht umsonst weiß man inzwischen mindestens aus Forschungen außerhalb Deutschlands, dass Einsamkeit Stress ist und wie Stress Krankheitsrisiken bedingt. Demenz, Alzheimer, Herzinfarkt, Depression, hängt alles damit zusammen. Lässt sich nachweisen. Wir sind jetzt hier am Anfang der Forschung in Deutschland, aber wir fangen auch langsam an. So, das ist aber auch ein Teil unseres eigenen Problems gewesen. Als wir vor 5 Jahren gestartet sind, war Einsamkeit im Alter kein Thema. Selbst das Deutsche Zentrum für Altersfragen veröffentlichte damals eine Schrift, wo drin stand, bei den 75-Jährigen in Deutschland ist Einsamkeit eher rückläufig. Das war eine super Startbedingung für uns, ja.
Da hat bestimmt jeder Investor gesagt, ja, gerne, hier ist unser Geld.
Ganz genau. Also nicht nur Politik und Öffentlichkeit, es war kein Thema. Und also ich habe es ja eben schon erzählt mit diesem Feiertagstelefon 2017, das war ein Akt der Verzweiflung, mit dem wir unsere Existenz nachzuweisen versucht haben. Weil 2 Monate vorher hatten uns die beiden Unternehmen abgesagt, die eigentlich die Hotline für uns betreiben wollten. Die haben dann gesagt, können wir nicht gehen, kriegen wir nicht hin. Und dann saßen wir da und hatten eine Basisorganisation in der Hand, aber nicht das, was wir eigentlich brauchen, diese Hotline. Und um so eine Hotline auf die Beine zu stellen, braucht es Kohle. Braucht es auch ein Stück weit öffentliche Anerkennung, damit man die Kohle kriegt. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt richtig Bambule, wir machen ein Feiertagstelefon, wir machen ein Video und wir machen eine Petition. Alles innerhalb von 6 Wochen auf die Beine gestellt. Und das Feiertagstelefon, also die Petition sowieso, das ging an die Politik, bitteschön endlich die Zahlen bereitzustellen zum Thema, die es nicht gab in Deutschland und immer noch recht wenig gibt, aber dank englischem Einsamkeitsministerium ist die Aufmerksamkeit inzwischen eine andere. Und das brachte uns damals wirklich den Wirbel, dass ein Vierteljahr später die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung sagte, also eigentlich kann man ja nicht mehr um das Silbernest drumherum. Wir machen die Anschlussfinanzierung an Lotto, damit sie bis zum Jahresende 2017 überleben, 18 überleben und dann die nächste Lottoförderung greifen kann.
Manche erleichtert wahrscheinlich.
Ja, und ohne diesen Akt der Verzweiflung gibt es uns nicht.
Wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen?
Lange Geschichte. Möchten Sie die ganze hören oder nur den wichtigsten Teil?
Ich kenne sie schon, ich habe sie gelesen.
Okay.
Wenn es so wird wie bei manchen Anrufern, wo wir irgendwann tief durchatmen müssen.
Ich kann es stichwortartig schildern. Ja. Erster Trigger ist meine eigene Alleinarbeit, Selbstständigkeit gewesen, die ich mit 55 begonnen habe, weil für Menschen meines Alters und meiner Qualifikation und weiblichen Geschlechts gibt es keine angestellte Tätigkeit.
Was haben Sie gemacht?
Ich war damals sozusagen Ex-Politikerin. Ich war von 94 bis 98 Staatssekretärin für Frauenpolitik in Sachsen-Anhalt. Und danach wollte mich keiner mehr anstellen.
Keine Lobbyarbeit oder sonst wie möglich.
Also ich meine, wenn man 4 Jahre lang systematisch Männern auf den Zehen rumgetreten ist, weil sie Frauen keine Chancen geben, dann hat man keine Chance.
Und dann haben Sie sich selbstständig gemacht?
Dann habe ich mich selbstständig gemacht als Beraterin für Gender Mainstreaming. Weil das war damals EU-Politik, Gleichberechtigung für Männer und Frauen in allen Strukturen, Projekten, Vorhaben, politischen Dingen und so weiter. Und das wollten die alle nicht, aber sie mussten einen dafür bezahlen, wenn man das machte. Und davon habe ich dann gelebt bis zur Rente. Und das ist eine Sache zu vertreten und Leuten nahezubringen, die etwas tun müssen, aber nicht wollen, das ist hartes Brot. Ja. Und wenn man dann alleine zu Hause sitzt, und ich bin alleinlebend, abgesehen von einer zahlreichen Nachkommenschaft natürlich, was heißt natürlich, dann hängt man an diesem Schreibtisch und guckt aufs Konto und denkt, okay, mit wem rede ich jetzt darüber? Den Druck, den ich da habe. Das macht schon was aus. Das ist so die eigene Sensibilisierung fürs Thema. Dann hatte ich damals auch eine Ausbildung als Telefonseelsorgerin gemacht, weil ich das Gefühl hatte, ich muss zuhören lernen. Habe ich gelernt. Und dann hatte ich nachts um drei, so vor 12 Jahren, einen alten Herrn am Telefon, der mir sagte, wissen Sie was, junge Frau, ich bin jetzt 85. Die Reihen und rund um mich sind leer geworden. Können Sie mir sagen, warum ich noch leben soll? Wir haben uns dann noch sehr schön unterhalten. Es war klasse, aber es war ein Trigger für mich, wo ich dachte, oh, sind nur noch 20 Jahre, dann bist du selber in dem Stadium, guck mal. Und dann bin ich nach Berlin gezogen als Rentnerin und bin dann hier in Mitte Seniorenvertreterin geworden 2011 und bin dem Thema dort nochmal auf ganz anderer Ebene begeben. Einmal mit dem Fakt, dass alte Menschen in der Regel gar nicht wissen, was für sie alles da ist, weil sie setzen sich mit dem Thema nicht auseinander, bevor sie nicht dran sind. Mhm. Und dann wissen sie nicht, wie sie fragen sollen, um das zu finden, was sie brauchen. Spannend. Und das andere, dass ganz viele Anbieter von Projekten für alte Menschen eigentlich nicht wissen, wie sie die erreichen, die da isoliert sind und zurückgezogen. Also dieses doppelte Ding hat mich sehr umgetrieben. Und dann in der Phase starb dann auch noch mein alter Nachbar und wurde nach 3 Monaten in seiner Wohnung gefunden, weil zu mir die Fliegen kamen und ich dann den Vermieter benachrichtigt habe. Und das war dann der letzte Teil. Ich dachte, ich muss was tun. Mhm. Guck mal, was man tun kann. Und in der Phase habe ich dann Minette Walters, Acid Row, gelesen. Mhm. Ne? Wo in dem Krimi so als Vehikel ein Telefonnetzwerk von alten Leuten eine Handlung, eine Rolle mitspielt, das von der Gemeindeschwester geknüpft worden ist. Und dann dachte ich, was eine geile Idee. Ja. Die alten Leute miteinander ins Gespräch bringen. Dann habe ich an den Verlag geschrieben mit der Bitte um Weiterleitung an Minette Walters mit der Frage, und gibt's das und wie ist es gemacht worden? Und dann schrieb sie zurück nach ein paar Wochen, nee, ich hab das nicht, habe ich mir ausgedacht, weil ich das Elend meiner alten Eltern gesehen habe, allein geblieben, niemanden mehr zum Reden. Aber es gibt inzwischen die Silverline Helpline in London. Die war 2013. Silverline Helpline, ja.
Deswegen genau. Kommt das
wahrscheinlich. Genau, daher kommt dann auch das Silverness. Ich bin also im Frühjahr 2014 nach London geflogen, habe mich mit den Kollegen 2 Tage lang unterhalten und die waren wirklich sehr freimütig. Die haben mir ihre Strukturen erklärt, die haben mir ihre Arbeitsweisen erklärt, die haben mir ihre Statistiken erklärt, auf denen sie das Ganze aufbauten. Ja, und bin ich zurückgekommen und habe gedacht, kann ich alleine nicht schaffen, brauche ich Leute für. Und dann habe ich mir ein Team zusammengesucht. Wir waren damals 8, die gestartet sind 2014 und versucht haben, das aufzubauen.
Wie haben Sie die gefunden?
Ja, als Seniorenvertreterin hatte ich Netze in alle Himmelsrichtungen.
Also Sie wollen jetzt durchstarten. Sie haben gesagt, das ist jetzt der Test.
Ja.
Und dann wollen Sie wachsen und dann soll es das Silbertelefon irgendwann...
Das Silbernetz soll es in Deutschland geben. Mhm. Das ist unser Ziel. Mhm. Wir machen nächstes Jahr im Herbst eine Konferenz für potenzielle Partner aus ganz Deutschland, um die Strategien zu erörtern, wie es weitergegeben werden kann. Weil genau dieser Missbrauch, den die Firma da gemacht hat, das sollen wir ausklinken. Mhm. Es soll kein bezahlter, es soll kein Verkaufstelefon werden, sondern es soll wirklich ein Angebot für alte Menschen sein, wo sie jemanden zum Reden finden, wo sie Freundschaft finden können und wo sie Hilfe und Unterstützung finden können für das, was sie brauchen. Und zwar im letzten Endes auch wieder in der gemeinnützigen Szene. Mhm. Also wir haben inzwischen auch schon diverse Anfragen von Unternehmen gehabt, die in der Seniorenproduktion tätig sind, also Dienstleistungsproduktion täglich sind, wo wir sehr achtsam sind. Weil wir sind kein Verkaufstelefon, sorry, das geht nicht.
Sie haben gesagt, also ein Teil von Silbernetz ist ja, dass man auf Angebote aufmerksam macht, die irgendwie um die Ecke sind.
Ja.
Ich habe mich ein bisschen gefragt, wie Sie auf diese Angebote kommen. Kommen die Angebote auf Sie zu?
Sind Sie oder, Berliner?
Seit 20 Jahren,
oder? Ja. Aber Sie sind noch nicht in der Szene unterwegs. Das ist das. Also es gibt in Berlin auch schon etwa seit 20 Jahren den Hilfelotsen. Den finden Sie im Internet. Der Hilfelotse wird betrieben von den Pflegestützpunkten und auch finanziert über die Senatsverwaltung. Und der Hilfelotse ist praktisch das Recherchesystem für Dienstleistungen rund um Pflege, Betreuung, Versorgung, Gesundheit und Hospizdienste. So, das ist so der große Bogen, wo man praktisch auch wieder unentgeltlich Beratung bekommt, die nicht interessengeleitet ist, sondern die wirklich also interessengeleitet für den Nachfragenden ist, nicht profitgeleitet. Weil diese Pflegestützpunkte werden von der Senatsverwaltung finanziert und der Hilfelotsen, der Unterhalt auch. Mhm. Und im Hilfelotsen nicht so, also eher unterbelichtet sind halt die Angebote rund um Bildung, Begegnung und Beteiligung.
Ach, dann sind Sie nur mit dem Hilfelotsen connected und über...
Ja. Ja, also wir sind jetzt sozusagen seit einem halben Jahr der 14. Pflegestützpunkt, der diese Informationen in das System einfüttert.
Ah ja, okay. Sie haben vorher gesagt, wenn ein 60-Jähriger anruft, ist es nochmal was anderes, als wenn ein 85-Jähriger anruft. Inwieweit unterscheidet sich das? Was ist da anders?
Naja, gucken Sie nach den Lebensumständen von 60-Jährigen, die sind entweder noch nicht in der Rente oder sie sind früh berentet. Aber sie sind auf jeden Fall in diesem Übergang vom gewollten Erwerbsleben, die können natürlich auch aus Langzeitarbeitslosigkeit kommen, aber von dem Anspruch an Erwerbsleben in das, was mache ich jetzt eigentlich, wenn ich in der Rente bin? Ich werde ja eigentlich gar nicht mehr gebraucht. Und ich finde, diese Lebensübergänge sind immer ganz besondere Phasen. Ob das jetzt der Übergang von der Krippe in die Schule ist oder von der Schule ins Studium oder vom Studium. Es ist immer was ganz Einschneidendes, von ganz besonderen Begleitumständen, mit besonderen Begleitumständen versehen ist. Und ein 85-Jähriger, der ist eben einfach schon mal seit 20 Jahren Rentner. Aber der hat dann diese Phänomene in der Regel, dass er entweder Abbau erwartet oder schon empfindet. Sprich, ich bin nicht mehr so mobil, meine Nachbarn sind alle weg, meine Familie hat mich verlassen oder meine Frau ist gestorben. So, das sind ganz andere Themen. Und es sind auch dann in dem Alter auch häufig schon die Themen, geht abwärts mit mir. Wie lange lebe ich überhaupt noch? Und das ist schon sehr unterschiedlich von einem, der diesen Übergang durchmacht oder einem, der sich vor diesem letzten Durchgang sieht.
Wie geht man damit um?
Anteilnehmend. Also zuhören, nachfragen, wie geht's Ihnen damit, was könnten Sie jetzt von mir gebrauchen oder wo können wir gemeinsam drüber nachdenken, so in dieser Richtung.
Sie haben auf Ihrer Website eine Geschichte von einem älteren Herrn, der erzählt, dass seine Frau gestorben ist.
Das ist unser neues Image-Video, ja.
Genau, ist jetzt allein in der Wohnung. Ja. Manchmal denkt er irgendwie noch, er hört das irgendwie klappern und sie ist im nächsten Zimmer. Ja. Ist das eine exemplarische Geschichte? Also kommt das häufiger vor? Also ist das was am meisten irgendwie?
Ist es nicht am meisten, aber es kommt vor. Also entweder die Partner sind gestorben, egal ob Mann oder Frau. Und es ist, also als Telefonseelsorgerin weiß ich, die akute Trauerphase ist etwa ein Jahr und es hört nie auf. Es verblasst ein bisschen unter dem Alltag, aber es ist die Lücke bleibt. Und je nachdem, was passiert, ist es stärker oder weniger präsent. Und ja, da kann man halt drüber reden. Ne? Da kann man auch, wenn die Trauer so wieder gerade mal vorkommt, fragen, okay, kann ich voll verstehen, aber ey, sie hatten doch auch schöne Zeiten miteinander. Was war denn da? So wie HB halt auch erzählt, was er für schöne Zeiten mit seiner Frau hatte, neben dieser Trauer, die da unterschwellig mitspringt.
Und noch ein bisschen das Bedauern, er sagt ja auch,
was man alles nicht gemacht hat.
Er hätte sie mal auf den Arm nehmen können und jetzt ist sie eben nicht mehr da.
Wie gehen Sie denn damit um, wenn Sie die ganzen Geschichten hören und denken, oh, jetzt habe ich mit dem geredet, der sitzt da allein in seiner Wohnung und die sitzt da allein in ihrer Wohnung. Macht ja emotional auch was mit einem. Ne? Wie schaffen Sie es denn da, sich abzugrenzen und zu sagen, okay, und jetzt ist auch Schluss und ich nehme nicht alles mit nach Haus?
Naja, ich habe 10 Jahre lang Telefonseelsorge gemacht. Das ist nochmal, also ich sage mal, Silbernetz ist das niedrigschwelligste Redeangebot überhaupt. So, Telefonseelsorge ist ja mal aus der Suizidprävention gegründet worden. Und dort wird die Ausbildung von vornherein auch schon darauf ausgerichtet, dass man in hohem Maße Selbstreflexion betreibt und guckt, was einen selber antriggert, wo man droht, hineinzufallen in das Problem des Gegenübers. Und es werden auch in einem ganz anderen Maße Instrumente vermittelt, um damit umzugehen. Das heißt, die Ausbildung und 10 Jahre Tätigkeit als Telefonseelsorgerin, die haben mich dafür ausgestattet, anteilnehmend dabei zu sein und es hinterher wegzulegen. Weil ich kenne meine Grenzen. Und die heißen, bis hierher kann ich helfen und den Rest musst du alleine machen.
Das heißt, wenn jetzt jemand von den Kollegen neu anfängt, dann ist es wahrscheinlich ein ganz großes Thema. Wahrscheinlich, dass die Person sich auch mal selbst reflektiert und dass sie versucht, rauszufinden, wo sind die Grenzen von der Person und wann ist
Ja, also deswegen mache ich, das kann ich jetzt seit einiger Zeit machen, weil Gott sei Dank ein sehr großzügiger Spender uns in die Möglichkeit versetzt hat. Ich kann meinen Kollegen in kleineren Gruppen Fortbildungen angedeihen lassen, direkt zur Gesprächsführung. Und das macht auch einer von der Telefonseelsorge, der dort diese Supervisionsgruppen leitet, also der weiß, worum es geht. Und da bin ich sehr froh. Es hat auch was gemacht mit dem Team, dass ich das jetzt einführen konnte.
Ich wollte Sie nochmal fragen, weil Sie vorher gesagt haben, oft sagen Anrufer irgendwie, eigentlich habe ich ja nichts oder eigentlich ist es ja nichts. Also ich kann mir vorstellen, gerade bei der Generation über 60 ist noch so ein bisschen die Haltung, also Einsamkeit ist jetzt wirklich kein...
Und ich will auch niemanden auf den Geist gehen.
Genau, ja.
Ich will niemanden lästig fallen.
Niemand verlässt. Genau.
Und auf Ihrer Website schreiben Sie ja, lieber man meldet sich ein bisschen früher, als dass es irgendwie zu lange dauert, weil es dann immer schwieriger wird,
die Angst
wieder,
wächst.
Wieder rauszukommen.
Also die Angst
was passiert
vor Ablehnung
da genau?
Wächst.
Ist das so ein progredienter Verlauf?
Oder? Ich denke ja. Das, also ja, ich verliere ja die Übung, in Kontakt zu gehen, wenn ich es nicht trainiere. Und wenn ich so ein bisschen Angst habe am Anfang, oder nee, andersrum, wenn mir mein Partner stirbt, dann ist es eine häufige Erfahrung, dass sich die Bekannten zurückziehen, weil sie mit meiner Trauer nicht umgehen können. Und diese Rückzüge enden dann darin, dass keiner mehr da ist. Und dann bin ich wirklich alleine und muss von mir aus Schritte unternehmen und weiß gleichzeitig, meine Trauer ist eben sowas von auf den Geist gefallen, will ich eigentlich nicht mehr. Und ich kann auch nicht damit umgehen, wie sie mit mir umgegangen sind, mich alleine gelassen haben. Also Barrieren über Barrieren. Und wenn dann noch der Nachbar ein Ekelpaket ist und mich auf der Treppe anpöbelt, bin ich raus. Also es gibt so viele Automatismen in unserer Gesellschaft, die eigentlich nicht darauf eingestellt ist, dass ich ihren Kontakt suche. Weil sie vermuten sofort was Schreckliches dahinter, wenn ich das tue.
Ja. Sie sind ja Expertin für Einsamkeit, kann man das so sagen? Also zu dem Thema auf jeden Fall.
Ja.
Gibt es irgendwelche Tipps oder Ratschläge, die Sie haben, die Sie jetzt auch Leuten mit auf den Weg geben würden, die vielleicht, was weiß ich, die Nachbarn sind, immer einsam, hatten das Gefühl oder so. Also was kann ich denn so konkret machen, wenn ich denke, oh, dem oder der geht es vielleicht gar nicht so gut?
Na, wenn Sie dem als einsam empfundenen Herrn M. auf der Treppe begegnen, verwickeln Sie ihn in ein Gespräch. Weil das ist neutraler Raum.
Mhm.
Da kann er, wenn es ihm genug ist, auch sagen, ich gehe jetzt. In dem Moment, wo Sie an seiner Tür stehen und rein wollen, kriegen Sie höchstwahrscheinlich Ablehnung.
Mhm.
Weil meine Wohnung ist mein letzter geschützter Raum. Wenn ich da jemand Fremdes reinlasse, dann muss ich viel Vertrauen zu ihm haben. Und das können Sie auf der Treppe entwickeln.
Also Sie soll also nicht sagen, mein großes Herz, ich klinge jetzt mal bei dem Herrn, sondern...
Das kann gut gehen, das kann aber sowas von. Also es kann wie mit meinem alten Nachbarn sein, wo ich das ja auch mitkriegte, dass er sich zurückzieht. Und wo ich geklingelt habe und gesagt habe, hallo, ich bin Ihre Nachbarin, wenn Sie was brauchen, gerne.
Mhm.
Nö. Das ist für mich das Ideale am Telefon, weil es maximale Distanz mit maximaler Nähe kombiniert. Also so intim wie am Telefon kann ich mit keinem Menschen reden, wenn er mir persönlich gegenüber sitzt.
Das Geniale ist ja, dass daraus weitere Schritte folgen können, wenn man möchte und sobald man dafür bereit ist und eben nicht gleich jemand an der Tür hat.
Genau.
Und
ich habe keinen, der mir helfen will,
um
jeden Preis.
Ja. Man sieht sich ja wahrscheinlich auch nicht als hilfsbedürftig.
Die meisten nicht. Oder die meisten haben halt die Erfahrung gemacht, dass ihnen niemand hilft. Das höre ich auch am Telefon. Keiner hilft mir. Sie können mir auch nicht helfen. Kann ich nur sagen, ja. Im Prinzip ja, aber gucken wir doch mal. Ja.
Das ist halt auch eine Sache, die im Kopf ist, wenn man sich schon sagt, mir kann keiner helfen.
Erwartungshaltung.
Ja.
Prägen ganz viel von dem, was dann kommt.
Ja, kann ich aber auch nicht verletzt werden. Ne? Wenn es eh schon klar ist, mir kann keiner helfen, dann rufe ich ja an.
Ja,
aber,
und wenn die einzige,
ich recht gehabt.
Ja, und genau das. Wenn die einzige Bestätigung, die ich kriegen kann, die ist, dass ich falsch bin, dann hole ich mir die, weil dann kriege ich eine Bestätigung.
Genau.
Also wenn wir nächstes Jahr, wenn wir nächstes Jahr bundesweit gehen wollen, dann brauchen wir mindestens für die Telefonkosten und den Aufbau des Silbertelefons ganz viel Geld.
Wie kommt das zu Ihnen?
Ja, Spenden brauchen wir ohne Ende, weil es wird noch eine ganze Weile dauern, bis wir wirklich uns so gefestigt haben, dass Kommunen und Politik und Firmen sagen, das ist notwendig, das wird gebraucht und da fassen wir zu, dass es gemacht wird. Was wir brauchen, ist eine Telefonfirma. So wie die Telekom die Telefonseelsorge letzten Endes sponsert, brauchen wir eine Firma, die uns sponsert. Weil die Telefonkosten, je mehr wir unseren Zweck erfüllen, desto teurer wird es für uns. Das ist so ein irrer Widerspruch.
Für die, die anrufen, ist es kostenlos und Sie bezahlen aber jeden...
Wir zahlen die Verbindungsgebühren von der 0800 auf unsere Nummer. Ich werde Unternehmerin, ja. Im nächsten Jahr gründen wir hier eine GmbH aus mit dem Silbertelefon. Und werden Inklusionsbetriebe. Das hat nochmal ganz andere Förderungsmöglichkeiten, als wir jetzt haben. So, und das gibt dann auch so eine Stabilität für die Zukunft.
Und wo spende ich mein Geld jetzt hin? Auf welcher, die Webseite ist?
Auf der Webseite ist die Kontonummer, ist PayPal, ist Better Place, ja.
Okay. Genau. Und Twinger. Unter
www.silbernetz.org.
Ach, gut.
Gerne.
Super. Also ich fand das sehr inspirierend, das Gespräch. Als Sie gesagt haben, Sie sind 75, hätte ich jetzt nicht gedacht. Sie sind sehr lebendig und man merkt halt an, wie sehr Sie das auch erfüllt und Ihnen Spaß macht.
Ich meine, das geht allen alten Menschen so, da bin ich kein Unterschied. Es ist, das Leben muss Sinn machen. Und wenn ich alleine in meiner Wohnung sitze, macht es keinen Sinn mehr. Das passiert mir nicht.
Und das muss auch anderen nicht passieren, deswegen
genau.
Sind Sie
ja
da.
Ja. Super.
Vielen Dank.
Gerne. Herzlich gern.